Und ja, ich habe in dem Jahr unfassbar viel gelernt. Vielleicht nur nicht nur in dem Jahr, aber auch in den Jahren darauf, habe ich, denke ich, vor allem auf der mentalen Ebene sehr viel dazu gelernt. Und ich glaube, dass diese ganzen Hürden, die man irgendwo im Sportlerleben so hat, dass die einen Stück für Stück immer näher ans Ziel bringt und dass jedes Mal, wenn man hinfällt, dass es doch irgendwie eigentlich nur dieser Anstupser ist, den man jetzt gerade vielleicht gebraucht hat, dass da fehlt noch ein bisschen was. Du musst noch ein bisschen arbeiten, du bist noch nicht ganz da, wo du sein kannst.
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Ricarda, ich würde gern mit einer vielleicht durchaus großen Frage hier reinstarten in den Podcast. Und zwar, was bedeutet für dich Erfolg?
Oh, wow, ja, das ist natürlich ein guter Start. Erfolg, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich, irgendwo denkt man im ersten Moment an die Medaillen vielleicht, aber die Frage ist, hat man nicht auch in anderen Momenten Erfolg, wenn man jetzt nicht unbedingt mit einer Medaille aus einem großen Wettkampf rausgeht? Also ich glaube, Erfolg hat man vielleicht auch darin, wenn man weiß, dass man ein ganz, ganz tolles Umfeld hat. Irgendwo gehört es für mich auch mit zu Erfolg, weil ich glaube, man kann sich schon glücklich schätzen, wenn man weiß, dass Familie und Freunde jederzeit da sind. Und ich glaube, für mich bedeutet auch Erfolg, wenn ich jetzt an den sportlichen Wettkampf denke, wenn ich einerseits oben am Start stehe und genau weiß, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich habe mein Bestes gegeben im Vorfeld. Ich hätte nichts ändern können und dann kann ich loslassen. Und ich weiß, ja, alles, was in meiner Macht steckte, habe ich getan. Und damit finde ich, hat man schon auch irgendwo etwas erreicht und vielleicht auch Erfolg gehabt.
Jetzt bist du natürlich schon ein paar Tage im Leistungssport auch dabei. Würdest du sagen, dass sich diese Definition von Erfolg für dich verändert hat in der Zeit?
Ja, mit Sicherheit. ich glaube, man versteht erst im Laufe der Zeit, was es wirklich bedeutet, Spitzenleistungen abzurufen, was da alles dahinter steckt und dass manchmal, ja, dass es nicht unbedingt immer die Medaille ist. Also ich meine, es gibt so, so viele andere Dinge auch, die irgendwie wichtig sind, die man erstmal erreichen muss, die man schaffen muss. Und es gibt viele Ziele, die ja nicht ganz so plakativ sind, einfach wie diese Medaille oder Podest, erster Platz. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge. Und ich glaube, dass als junger Mensch sind diese Dinge erstmal nicht so greifbar. Man muss da vielleicht auch erstmal drüber nachdenken und vielleicht muss man auch von außen angestupst werden.
Was war es bei dir, das Nachdenken oder das Anstupsen von außen?
Ich glaube, vielleicht beides. Einerseits natürlich waren es vielleicht auch oftmals die Niederlagen, in denen ich erkannt habe, dass irgendwie es gibt so viel mehr Dinge, die wichtig sind, die irgendwie ist es auch viel. Also ich musste feststellen, dass in meiner großen Niederlage 2016 habe ich erstmal gemerkt, okay, was bedeutet mir der Sport? Wie viel Leidenschaft steckt da drin? Wie viel so richtig Feuer brennt in mir? Und wie geil ist es, das eigentlich zu schätzen lernen? Das muss ich sagen, habe ich erst wahrscheinlich in der Niederlage so ein bisschen verstanden, wie wichtig mir das auch ist, dass irgendwie, man sagt immer so schön, der Weg ist das Ziel, das ist so plakativ, Kalenderspruch und so weiter. Aber tatsächlich musste ich für mich selber feststellen, dass der sowas von wahr ist, total. Und ja, natürlich habe ich dann besonders auch nach den Niederlagen immer mal wieder mit Sportpsychologen eben zusammengearbeitet. Und dann habe ich natürlich immer mal wieder Impulse gesetzt bekommen. Ich wurde inspiriert, beziehungsweise ich wurde eben ja so angestupst, um das ja andere Dinge auch irgendwie positiv zu bewerten, wenn jetzt nicht gerade der große Erfolg da ist. Weil als Sportler definiert man sich ja ganz schnell, nur über die Medaillen.
Ja, die Kalendersprüche, natürlich klingt das immer sehr plakativ. Ich habe letztens ein Interview gehört, da hat der Interviewgast gesagt, die Kalendersprüche seiner Erfahrung nach sind für uns immer so was komplett Normales, bis irgendwann der Punkt kommt, wo sie in unserem Leben einschlagen wie eine Bombe.
Ja.
Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, so dieser Moment, wo wir vielleicht schon 1000 Mal gehört haben, so okay, genieß die Reise, enjoy the journey, whatever it is. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du plötzlich merkst, ha, krass, ja, das war damit gemeint.
Genau, das ist wirklich, da fällt dann auf einmal so ein bisschen, wie der Groschen, sagt man so schön, der Groschen ist gefallen, denken sie so, irgendwie ist da doch ein wahrer Kern dran und irgendwie ist es nicht ganz so bescheuert, weil sonst, ja, man tut das immer so leicht ab und hört da vielleicht auch nicht so genau hin, wenn jemand mal wieder so einen Spruch raushaut, weil, ja, gesagt ist leichter als getan am Ende. So ist es ja auch tatsächlich. Aber irgendwie muss ich schon auch sagen, dass mir die Kalendersprüche vielleicht einen Ticken geholfen haben.
Sehr gut. Jetzt hast du in dem Kontext gerade so diese große Niederlage 2016 angesprochen und das Learning, das du so für dich daraus mitgenommen hast, wirklich auch zu sehen, was du mal unabhängig von den Ergebnissen, Medaillen, einfach für einen Drive hast, dieses Feuer in dir. Ist natürlich jetzt ein bisschen eine hypothetische Frage, aber glaubst du, du hättest diese Lektion gelernt und wärst in der Lage gewesen, dann die Erfolge zu feiern, die du danach gefeiert hast, wenn es diese Niederlage 2016 nicht gegeben hätte?
Nein. Also ich sag ganz, ganz klar für mich, ich bin mir ziemlich sicher, ohne 2016 wäre ich keine Olympiasiegerin geworden. Vielleicht hätte ich noch eine WM-Medaille geholt, aber ob ich Weltmeisterin geworden wäre, also Gold, nochmal ganz oben gestanden hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube es nicht, denn diese Niederlage im Jahr 2016, also ich weiß nicht, weiß vielleicht nicht jeder, ich habe damals, ja, die Olympia-Qualifikation, die lief absolut gar nicht nach meinen Vorstellungen. Ich hatte den großen Traum, in Rio dabei zu sein. Ich war auch topfit. Ich war sehr gut drauf. Die Trainingswerte, die waren, ja, grandios. Und ich habe es aber absolut nicht geschafft, in dem Moment, wo es drauf ankam, abzuliefern. Überhaupt nicht. Ich bin mit angezogener Handbremse gefahren, war die ganze Zeit, oh, bloß keinen Fehler machen. Ich habe ganz viele Stimmen in meinem Kopf gehabt und war absolut nicht in dem Moment. Ich war überhaupt nicht free. Und war vielleicht auch ein bisschen zu verbissen. Vielleicht. Und ja, ich habe in dem Jahr unfassbar viel gelernt. Vielleicht nicht nur in dem Jahr, aber auch in den Jahren darauf habe ich, denke ich, vor allem auf der mentalen Ebene sehr viel dazugelernt. Ich habe sehr viel gearbeitet. Und ich glaube, dass diese ganzen Hürden, die man irgendwo im Sportlerleben so hat, dass die einen Stück für Stück immer näher ans Ziel bringt und dass jedes Mal, wenn man hinfällt, dass es doch irgendwie eigentlich nur dieser Anstupser ist, den man jetzt gerade vielleicht gebraucht hat, dass da fehlt noch ein bisschen was. Du musst noch ein bisschen arbeiten. Du bist noch nicht ganz da, wo du sein kannst. Ja.
Diese Situation zu wissen, okay, im Training läuft es richtig gut von den Trainingswerten her, du bist topfit, aber dann bringst du genau das nicht in den Wettkampf und hast du so dieses Gefühl, mit angezogener Handbremse zu fahren. Was glaubst du jetzt auch so rückblickend, hat damals 2016 gefehlt, damit du so diese mentale Freiheit hast und wirklich auch so komplett befreit im Wettkampf dann, wenn es zählt, wirklich deine beste Leistung zeigen kannst?
Also ich bin erstmal mit der Erwartungshaltung nicht zurechtgekommen, also Erwartung von außen, Druck von außen. Ich konnte es nicht von mir abprallen lassen. Ich habe sehr, sehr viele Kommentare bekommen, die in die Richtung gingen, ach, Ricky, mach dir keinen Kopf, du schaffst es doch eh. Und ja, machst du doch mit links, so nach dem Motto. Und ich finde, das sind alles Sprüche, die habe ich zwar vorne rum schon immer so weggeschoben, aber ich glaube, im Unterbewusstsein haben die doch irgendwie was mit mir gemacht. Und ich habe es nicht so ganz geschafft, die Welt da draußen sein zu lassen und völlig bei mir zu bleiben, in dem Moment zu sein und weder an die Zukunft noch an die Vergangenheit zu denken, sondern ich war immer irgendwie 2 Schritte voraus im Kopf gefühlt. Und ja, das habe ich, glaube ich, gelernt, einfach loszulassen.
Spannend. Ich hatte gerade, als du das gesagt hast, so mit diesen Sprüchen von außen, den Gedanken, dass ja objektiv betrachtet da so 2 Perspektiven drinstecken. Also auf der einen Seite, wenn jemand zu dir sagt, so hey, du machst es schon, Ricky, du schaffst es doch mit links, dann ist es ja klar, so diese Perspektive, für die du dich vielleicht in dem Moment auch entschieden hast ein Stück weit oder die du mehr wahrgenommen hast, so diese Erwartungshaltung, die dahinter steht. Auf der anderen Seite, dahinter steckt ja eigentlich von den Leuten, die dir das sagen, auch eigentlich eine Menge Vertrauen. So, sprich, sie wissen, was du kannst, sie wissen, wie viel Zeit und Arbeit du investierst und dementsprechend so einfach dieses Vertrauen, du machst das schon. Was hat dir im Nachgang nach 2016 geholfen, weil die Stimmen im Außen und diese Sätze sind vielleicht gar nicht unbedingt verschwunden, aber was hat dir im Nachhinein geholfen, dann vielleicht mehr diesen Switch zu machen und mehr dieses Vertrauen in diesen Aussagen zu sehen?
Ja, genau, irgendwo zeigt es ja ein oder die Leute meinen das ja nur lieb. Die wollen eigentlich ja einen nur pushen und einen irgendwie stärken, von außen stärken. Und ich habe das genau versucht, einfach ins Positive zu drehen. Generell, also muss ich auch dazu sagen, ich habe in dem Jahr 2016 sehr, sehr negativ gedacht. Ich hatte unfassbar negative Gedanken. Jede Menge. Mein Kopf war voll mit negativen Gedanken. Und ich habe all diese Gedanken versucht, ins Positive zu drehen und irgendwie was rauszuziehen, was mir dann doch irgendwie helfen kann. Und ich musste feststellen, negativ denken hilft mir absolut gar nicht. Damit arbeite ich mich nur in so einer negativen Gedankenspirale immer weiter irgendwo rein. Viel passender ist es doch, irgendwie zu denken, okay, ich habe vielleicht gerade einen Fehler gemacht, ich kann das vielleicht jetzt gerade noch nicht so umsetzen. Aber das ist doch auch voll die coole Option oder Möglichkeit, was zu lernen. Das heißt, ich kann ja noch Fortschritte machen und beim nächsten Mal kann ich es vielleicht besser machen. Und ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die Dinge, die mir dann geholfen haben, positiv zu bleiben, egal was kommt, in allen Dingen irgendwie einen positiven Punkt zu sehen und mich daran irgendwie auch festzuhalten. Und ich glaube, das hat mir auch während der Pandemie, als die Spiele verschoben wurden, unfassbar geholfen, mein Ziel im Blick zu behalten, positiv zu bleiben. Ich werde da oben an der Startlinie stehen und mein Bestes geben.
Das hast du gerade gesagt, 2016 war so einfach sehr stark geprägt von negativen Gedanken für dich. Ist das was, was sich rückblickend, sag ich mal, ein Stück weit so über die Jahre davor für dich auch aufgebaut hat? Oder ist das was, was so durch diese Präsenz mit Olympia und der Qualifikation und all dem, was da von außen auf dich eingeströmt ist, dann plötzlich in diesem Jahr 2016 da war?
Ja, ich glaube, ich würde ganz klar sagen, es ist ganz plötzlich in dem Jahr 2016 gekommen. Ich war eigentlich niemand, der irgendwie negativ gedacht hatte, aber ich hatte halt diesen großen Traum, Olympische Spiele, Rio. Wow, da möchte ich hin. Und ich habe natürlich in den Jahren zuvor gemerkt, ich bin ready. Ich kann das. Ich habe wirklich die Chance, dass ich da oben stehen kann. Und wenn man das merkt, dann macht das, glaube ich, schon auch noch mal was mit einem. Also vielleicht wäre ein Olympia-Quali in den Jahren zuvor mental zumindest ein Ticken einfacher gewesen, weil man vielleicht nicht ganz so schon gemerkt hat, wo man eigentlich gerade schon steht. Und in dem Jahr zwischen 2015, 2016 habe ich aber schon langsam realisiert, da könnte was gehen. Oder nicht nur, da könnte was gehen. Wenn alles gut läuft, dann klappt das. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel gemacht. Und ich denke, das ist irgendwo auch ein ganz normaler Step in der Entwicklung eines jeden Leistungssportlers. Also am Anfang denkt man vielleicht nicht drüber nach. Man liefert einfach ab und irgendwann stellt sich da doch mal der Kopf ein. Und man fängt dann über jede einzelne Kleinigkeiten eben nachzudenken. Und dann habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, ob, was ist, wenn es jetzt nicht klappt oder wenn, ach, ich doch nicht ready bin. Ach, ich glaube, die anderen sind doch viel besser als ich. Oder ich habe es doch vielleicht gar nicht verdient, dahin zu kommen. Ich hätte vielleicht noch viel, viel mehr trainieren müssen. Oder ich hab zwar sehr viel trainiert, aber ich habe dann irgendwie mir die Frage gestellt, hast du alles getan? Ach, du hättest ja das und das vielleicht auch noch machen können. Ja, und ich glaube, so geht man nicht mit einem guten Mindset da oben an den Start, wenn man abliefern muss, wenn man performen muss. Ja, das hat mich, glaube ich, gebremst.
Ich finde das so einen wichtigen Punkt, weil ich merke immer wieder, auch gerade wenn ich irgendwie Workshops gebe für Menschen abseits des Spitzensports, wenn es wirklich so um ambitionierten Breitensport geht, dass viele auf dem Level immer so diese Vorstellung haben, dass die Athleten, die da oben stehen, all diese negativen Gedanken nicht haben. So diese Selbstzweifel und sich in dieser Negativschleife zu verlieren. So all das, was du gerade gesagt hast. Und ich dann auch immer sage, so, hey, ich kann da aus Erfahrung teilen. Die haben genau dieselben Gedanken, aber sie haben halt über die Zeit hinweg gelernt, besser damit umzugehen, beziehungsweise diesen negativen Gedanken immer weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Ist das auch so deine Erfahrung über die letzten Jahre?
Ja, also ganz klar, der Zweifel, der klopft immer wieder da oben an. Der ist immer mal wieder da. Das kann ich auch heute noch. Oder bei den letzten Wettkämpfen. Der ist immer wieder da. Aber man muss halt irgendwie lernen, vielleicht mit diesem, ich sag jetzt mal, mit dieser Stimme im Kopf, mit diesem Zweifel, mit dem Freundschaft zu schließen. Und irgendwie auch ein Freund für mich selber sein. Also mein eigener Freund sein. Und mir gut zureden. Also ich meine, wie würde ich mit einem Freund reden? Einem Freund würde ich doch auch immer nur irgendwie versuchen, liebe Worte zu geben und nicht sagen, boah, nee. Also man sabotiert sich ja selber. Nee, also eigentlich nee. Nee, kannst du nicht. Eigentlich kannst du es nicht. So würde man nicht mit einem Freund reden. Und deswegen habe ich auch vielleicht gelernt, mir selbst ein Freund zu sein und nicht immer nur kritisieren. Also ich glaube, ich bin auch mein größter Kritiker. Und ja, wahrscheinlich auch der größte Zweifler meiner selbst irgendwo auch. Aber ich habe es gelernt, den so ein bisschen in seine Bahnen zu schieben.
Ja, und ich glaube, es geht natürlich am Ende auch gar nicht darum, diesen Kritiker komplett loszuweit werden, weil am Ende macht er dich ja auch besser, aber eben im richtigen Kontext. Und deswegen ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, super wertvoll, eben auf der einen Seite zu lernen, auch mal so der eigene beste Freund zu sein und dann zu gucken, okay, in welchen Situationen brauche ich denn jetzt die verschiedenen Personas sozusagen von mir? Und wenn du halt beispielsweise gerade einen Fehler gemacht hast oder mal einen schlechten Wettkampf hattest, ja, okay, dann brauchst du im ersten Moment vielleicht nicht direkt den eigenen größten Kritiker, der nochmal auf dich draufhaut, damit es dir noch schlechter geht, sondern brauchst du in dem Moment vielleicht den eigenen besten Freund, der mal sagt, okay, ich reich dir mal die Hand, lass uns mal wieder aufstehen, lass uns mal wieder den Kopf hochnehmen und dann im Nachhinein, wenn so die ersten Emotionen verflogen sind, dann darf irgendwann auch mal so dieser Kritiker zum Vorschein kommen und darf dann mal auch sagen, okay, lass uns doch mal zurückschauen, was hat denn wirklich dafür gesorgt, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass die Niederlage entstanden ist, dass es diesen Rückschlag gab, weil dadurch am Ende lernst du ja auch wieder und wirst besser.
Ja, ich denke auch, das muss definitiv, es muss eine Balance geben. Man braucht beide Seiten. Und ich glaube schon auch genau dieses, ja, ich bin der größte Kritiker meiner selbst, das ist glaube ich schon so. Und ich bin auch wirklich eine Perfektionistin. Definitiv. Und ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch irgendwo sein, wenn man da ganz, ganz oben stehen möchte. Ansonsten wird das wahrscheinlich eher schwierig, wenn man alles so ein bisschen lockerer sieht. Dann kommt man vielleicht bis zu einem gewissen Niveau, schafft man es dann doch, aber ob man dann wirklich da ganz oben stehen kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber man darf dann auch nicht vergessen, dass Kritik und Perfektionismus, dass es einen irgendwo auch so ein bisschen, ja, einsperrt manchmal auch und irgendwie nicht ganz so frei sein lässt. Man darf, hin und wieder muss man sich schon auch mal dran erinnern, okay, bleib locker und hab Spaß. Du machst das Ganze eigentlich, machst du das Ganze hier, weil du es liebst, weil du es geil findest, weil das Feuer brennt, weil du eine riesengroße Leidenschaft hast. Und das sind auch so Punkte, die ich mir schon auch immer wieder sagen muss, gerade, also ich meine, es macht nicht jede Einheit Bock. Und auch im Training hat man Höhen und Tiefen. Und da muss man sich schon auch, nämlich auch mal den Tränen vielleicht manchmal nah. Besonders in jüngeren Jahren. Und da versuche ich mir dann schon auch immer wieder zu sagen, hey, Ricky, du machst das Ganze hier, weil es Bock macht. Und vergiss es nicht. Ich meine, mit der Sportart verdient man nicht das große Geld. Da muss man uns ja nichts vormachen.
Ja, super wichtiger Punkt. Und jetzt kam mir gerade noch ein Gedanke in den Kopf, den du ganz am Anfang gesagt hast, als wir über Erfolg gesprochen haben. Dass du gesagt, Erfolg ist für dich ein Stück weit auch, am Start zu stehen und zu wissen, du hast alles getan, was es braucht, um hier heute deine beste Leistung zu zeigen. Jetzt gibt es ja dann quasi genau diese zwei konträren Stimmen vielleicht in deinem Kopf, nämlich so diese Variante Nummer eins, das ist ein Teil von dir, der sagt, okay, ich habe wirklich alles dafür getan und ich sehe, was ich alles investiert habe. Und auf der anderen Seite gibt es die Perfektionistin, die dann vielleicht doch sagt, naja, aber ganz ehrlich so, an der einen oder anderen Stelle, hättest du schon noch ein bisschen mehr machen können, hättest du schon noch was anders machen können. Wie schaffst du es dann in solchen Momenten wirklich in dieser Positivität drin zu bleiben und stabil zu bleiben in diesem Modus von, ich habe wirklich alles getan, was ich tun konnte?
Also, es gibt definitiv beide Seiten in mir drin, definitiv. Und ich muss, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, dann würde ich sagen, ist besonders die Stimme, die mir sagt, boah, das musst du noch mal üben, das kannst du noch nicht gut genug. Das ist ja wie vor einer Klausur, noch mal schnell sich alles durchlesen, zack, 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 zack. In dem Glauben, man könnte jetzt schnell noch was lernen. So, diese Momente gibt es bei mir genügend. Und die würde ich sagen, die packe ich schon auch vor jedem Wettkampf aus. Ich bin schon wirklich auch immer jemand, nee. Also das müssen wir nochmal machen, das müssen wir auch nochmal machen, das auch. Und dann gibt's aber auch, habe ich auch gelernt, muss ich sagen, über die Jahre hinweg, dass ich dann irgendwann aber einfach einen Schlussstrich ziehe. Sage ich, okay, das reicht, wir haben alles getan, stopp, jetzt ist Wettkampf und dann ist es bei mir wie so ein Schalter. Wenn ich einmal sage, stopp, jetzt reicht's, dann gehe ich an den Start und stelle mich an die Startlinie und sag mir, was hättest du noch machen wollen? Hey, du hast alles getan, du hast dein Bestes gegeben, du hast jeden Stein mehrfach umgedreht. Hättest du den noch einmal mehr umgedreht, dann hättest du dich vielleicht eher wieder irgendwo verzettelt. Also ist alles gut so, wie es ist, dass wir jetzt das alles so liegen lassen. Und ich weiß, ich habe mein Bestes im Vorfeld gegeben und damit weiß ich, dass eigentlich sollte das Beste am Ende dann auch gut genug sein, egal wie das Ergebnis dann am Ende schwarz auf weiß aussieht.
Basierend auf all dem, was hast du in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 beziehungsweise dann ja 2021 anders gemacht als 2016?
Also, ja. Ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich hatte 2020 oder 2021 eine ganz klare Vision. Ich habe mich bei jedem Training in Tokio gesehen. Ich habe es mir irgendwie vorgestellt. wie ich eine Medaille gewinne. Die Farbe war mir total egal. Ich habe mir vorgestellt, wie ich auf diesem Treppchen stehe und meine Olympischen Spiele irgendwie habe. Und das, dieses ganz, ganz klare Bild, das habe ich nicht losgelassen. Das habe ich die ganze Zeit dabei gehabt. Und das hat mir 2016 gefehlt. Ich hatte kein klares Bild. Ich habe die anderen da gesehen. Ich habe alle anderen da stehen sehen, aber nicht mich. Ja. Ich würde sagen, das war der große Unterschied zwischen den beiden Olympischen Spielen. Ja. Oder, ja. Die ersten gab es ja gar nicht für mich zumindest. Aber, ja.
Ja, und das zeigt natürlich auch einfach wieder ein Stück weit, wie auf der einen Seite simpel, auf der anderen Seite natürlich auch kraftvoll unser Kopf in Zusammenspiel mit dieser Vision ist, weil am Ende, wir sprechen immer so schön von dieser so selbsterfüllenden Prophezeiung, und wenn du natürlich die ganze Zeit in deiner Vision die anderen da auf dem Treppchen stehen siehst, ja, dann stehen am Ende halt auch die anderen da. Und wenn du plötzlich mal in diese andere Vision wirklich reingehst, wo du ein Teil dieser drei Personen bist, die auf diesem Treppchen stehen, dann hast du halt auch wirklich das Potenzial, am Ende da zu stehen.
Es ist echt, also der Punkt selbsterfüllende Prophezeiung, der hat mich wahnsinnig beschäftigt, weil ich in dem Jahr 2016 primär drei sehr, sehr negative Gedanken hatte, und alle drei negativen Gedanken sind leider genauso eingetroffen. Und wo ich mir auch dann die Frage stelle, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein, dass genau diese Gedanken genau so eingetroffen sind? Und ja, das hat mir irgendwo gezeigt, nee, so darf ich nicht denken.
Kurzer Hinweis für dich, bevor es mit dem Interview hier weitergeht. Wenn du deine mentale Stärke auf das nächste Level bringen willst und nicht nur in der Lage sein willst, konstant gute Leistungen zu zeigen, sondern dich dabei auch richtig gut fühlen willst und deine Journey genießen willst, dann check auf jeden Fall jetzt die MindExports Membership. Du kannst auch heute starten für 1 €. Den Link dazu findest du direkt in den Shownotes oder unter mindec-sports.io.
Spannend. Ja, ich glaube, am Ende, unsere Realität ist immer ein Stück weit einfach Spiegelbild unserer kraftvollsten Gedanken. Von daher, vielleicht, wenn du es kurz teilen willst, was waren diese drei Gedanken, die du da primär hattest?
Also vielleicht ganz kurz, in meiner Sportart qualifiziert sich ja immer nur Platz 1 für die Olympischen Spiele. Das heißt, man muss gewinnen und Platz 2 ist bereits zu schlecht. Dementsprechend ist diese Olympia-Qualifikation, es ist ein brutales Game, weil du weißt ganz genau, nur Platz 1 zählt. Und ich bin damals in diese Olympia-Qualifikation mit dem Gedanken gegangen, bevor ich Platz 2 werde, also Olympia-Ersatzboot, werde ich lieber Platz 4 und bin damit noch nicht mal Nationalmannschaft. So, das war Gedanke 1. Gedanke 2 war, okay, ach, wenn das mit den Olympischen Spielen nicht klappt, dann schreibe ich halt meine Bachelorarbeit und ich mache schon mal Plan B komplett ready, habe mit den Dozenten alle möglichen Sonderregelungen abgeklärt, weil ich ja zum ganz normalen Beginn noch nicht starten konnte. War alles geklärt in der Uni, konnte direkt einen Tag nach Olympia-Quali mit meiner Bachelorarbeit anfangen. Zack, habe ich gemacht. Und der dritte Gedanke, ja, der ist schon auch für mich immer noch sehr, sehr hart. Und frag mich auch wirklich, wie das eigentlich passieren konnte und sein kann. Aber ich habe vor dieser Olympia-Quali gedacht, wenn irgendwas Schlimmes in Rio passiert, möchte ich nicht da sein. Und ja. Also alles genauso eingetroffen. Ich bin Vierte geworden, war nicht Nationalmannschaft im Jahr 2016, habe einen Tag nach Olympia-Quali meine Bachelorarbeit geschrieben und ja, mein Trainer ist nicht aus Rio zurückgekommen. Und damit war irgendwie, ja.
Was hat das mit dir im ersten Moment gemacht, als du erkannt hast, wie so diese drei dominanten Gedanken eigentlich genauso diese Realität erschaffen haben?
war irgendwie, für mich war das irgendwie so surreal. Man kann sich das ja irgendwie nicht erklären, ne? Man hat ja auch nicht alles selbst in der Hand. Also für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Es war irgendwie, ich meine, mein Trainer, der fehlt auch heute noch. War ein ganz tragischer Unfall in Rio und das ist natürlich etwas, das man selber jetzt natürlich nicht beeinflussen kann, aber irgendwie einfach auch unfassbar, dass ich irgendwie aus diesen negativen Gedanken vor dieser Olympia-Quali da hatte und das Gefühl hatte, wenn da irgendwas Schlimmes passiert, dann bin ich lieber zu Hause. Nein, aber als ich das realisiert habe, dass das ja alles so eingetroffen ist, war irgendwie auch shit, so darf man nicht, ich will so nicht mehr denken.
Wie sorgst du heute für dich dafür, dass du wirklich, sag ich mal, so ein Stück weit die Kontrolle über deine Gedanken hast und dafür sorgst, dass sowas nicht wieder passiert?
Naja, ich glaube, ich check immer mal wieder, mach so einen kleinen Self-Check oder beziehungsweise ich versuche dann auch ein bisschen bewusster vielleicht zu sein, wie ich eigentlich gerade, wie gerade mein Mindset ist. Ist es positiv? Also wenn ich irgendwie merke, ich bin gerade gar nicht gut drauf und dann überlege ich schon auch, okay, wie denke ich eigentlich gerade? Also es hat mir schon irgendwie so ein bisschen auch die Augen geöffnet und auch irgendwie das Bewusstsein so ein bisschen dafür, für meine Gedankenwelt einfach gegeben.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du eigentlich in der Vorbereitung auf die Spiele 2020 bis 2021 dann ununterbrochen wirklich so diese Vision vor Augen hattest von dir in Tokio. Jetzt bist du in Tokio, hast die Chance, die Medaille zu holen. Was geht dir in dem Moment oben am Kopf, am Chart durch den Kopf?
Wenn ich jetzt so rückblickend drüber nachdenke, finde ich es irgendwie unglaublich, dass ich das geschafft habe. Aber irgendwie, Tokio war für mich einfach ein ganz normaler Wettkampf. Und ich stand da oben. Ich habe schon, so ganz leicht habe ich schon gemerkt, okay, es sind Olympische Spiele. Und ich habe mir oben am Start gesagt, Ricky, das ist dein Moment. Für den hast du jahrelang gearbeitet. Und jetzt ist er da. Und dann, das war das Einzige, das ich gedacht habe. Mehr habe ich nicht gedacht. Dann war einfach Wettkampf, Wettkampf. Im Endeffekt sind die Olympischen Spiele, es ist ein ganz normaler Wettkampf. Im Endeffekt. Theoretisch steht genau die gleiche Startliste da oben am Start, wie bei jedem anderen Wettkampf auch. Ich kenne jede einzelne Person. Es ist kein anderer da. Also warum sollte ich jetzt da irgendwie anders herangehen als bei jedem anderen Wettkampf auch? Klar, habe ich einmal kurz gesagt, dafür hast du so hart gearbeitet. Und dann war aber ein ganz normaler Wettkampf.
Ich glaube, das ist auch so ein verdammt wichtiger Punkt, weil viele immer dazu tendieren, aus genau diesen großen Wettkämpfen, egal ob es jetzt die Olympischen Spiele sind oder für jeden individuell halt irgendwie der große Wettkampf, auf den man vielleicht lange hintrainiert hat, aus diesem einen Wettkampf so was ganz Besonderes machen und dann vielleicht auch denken, okay, jetzt muss ich, weil es dieser ganz besondere Wettkampf ist, irgendwie auch was ganz Besonderes in der Vorbereitung machen und ich brauche eine ganz besondere Einstellung und ein ganz besonderes Setup sozusagen. Und anstatt dessen halt wirklich zu erkennen, hey, am Ende, es ist derselbe Wettkampf, es ist dieselbe Sportart, es sind dieselben Leute, die am Start sind, ich muss dasselbe machen wie immer und es sagt ja keiner plötzlich so, okay, also Ricky, jetzt, weil es Olympische Spiele sind, gehst du jetzt bei, keine Ahnung, 100 Meter Sprint an den Start, sondern ja. Es ist ja immer noch deine Sportart, machst ja genau dasselbe wie immer.
Ja, und es sind ja auch keine Übermenschen da am Start. Jeder Einzelne davon, der da oben am Start steht, das sind alles nur Menschen. Wir haben alle die gleiche Aufgabe. Wir müssen alle mit den gleichen Herausforderungen umgehen. Und es ist für jeden gleich hier. Und das, ich finde schon, dass der Gedanke irgendwo einen hilft.
Jetzt wissen wir ja auch alle, dass so das ganze Setup bei den Spielen in Tokio ein Stück weit anders und besonderer war, als das jetzt beispielsweise in Paris der Fall war. Glaubst du, dass so diese Stück weit Einschränkungen, die es damals 2021 bei Olympia gab und das so ein bisschen auch vielleicht dieses wirkliche olympische Feeling, wie es jetzt vielleicht in Paris wieder greifbar war, gefehlt hat, dazu beigetragen hat, dass es für dich einfacher war, es nur als einen Wettkampf zu sehen?
Ja, vielleicht ein bisschen schon. Klar, weil da war kein tobendes Publikum. Jetzt in Paris, da war ja eine tobende Wand. Die waren ja so laut, das war unfassbar. Das hat natürlich alles in Tokio gefehlt, das stimmt. Aber ich sag jetzt mal so, ich habe ja auch andere Wettkämpfe gefahren, die auch ein tobendes Publikum hatten, wo es auch gut lief. Also ich würde das niemals auf das Setting irgendwie schieben. Ja, es ist schwer zu sagen. Man kann es ja, was wäre, wenn, das weiß man immer alles nicht, ne? Vielleicht hat es mir am Start schon geholfen, völlig hier im Hier und Jetzt zu sein, ruhig zu bleiben. Vielleicht.
Diese tobende Wand, so, die du gerade beschrieben hast vor Paris, ist das was, was du dann in dem Moment, wo du an den Start gehst, wirklich auch noch aktiv wahrnimmst oder auch während dem Rennen aktiv wahrnimmst? Oder ist es wirklich so, dass du dann in dem Moment für dich es schaffst, in deinen Tunnel reinzugehen und das komplett auszublenden?
Also, Paris war brutal. Ich bin die Vorläufe, bin ich nach einer Französin gefahren. Das heißt, die Französin fährt und es war brutal laut, das kann man nicht ausblenden. Und ich fahre in die Startbox rein. Und die ist aber noch am Fahren und kommt ins Ziel und wird für den Moment Erste. So, da kann man sich vorstellen, was da los war im Publikum. Und ich war aber gerade in meiner Konzentrationsphase. Und dachte mir nur so, oh Gott, shit. Ruhig bleiben, entspannen, relaxen. Lass das Publikum Publikum sein. Ich bin hier und ich habe meine Aufgabe. Und habe dann es wirklich geschafft. Also das war, also ich muss sagen, das war eigentlich fast der schwerste Moment. Es war fast schwerer, als das Finale zu fahren, weil bei den Vorläufen sind die Startabstände noch nicht ganz so groß. Das heißt, da ist noch nicht so eine lange Pause, dass das Publikum wieder runterkommen kann. Das heißt, die waren am Toben und haben gar nicht aufgehört. Und ich war im Konzentrationsmodus. Und das ist mir schon schwer gefallen, aber ich war darauf gut vorbereitet, auf diesen Moment. Und ich habe es auch geschafft, dann, ich sag jetzt mal, so ungefähr 20 Sekunden, bevor ich losfahre, wirklich in the zone zu sein und bei mir zu sein und das Ganze um mich drumherum auszublenden, ist mir dann tatsächlich doch noch gelungen. Und ich glaube, da hat mir die Meditation, da habe ich ganz viel gearbeitet. Ich glaube, dass die mir diesbezüglich schon geholfen hat. Ja.
Ja, super spannend auch zu sehen, wie du dich natürlich ein Stück weit auch aktiv darauf vorbereitet hast. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Doku geschaut über die Rugby-Weltmeisterschaft 2023, glaube ich. Und die hat in Paris, nicht in Paris, in Frankreich stattgefunden. Und die Doku dreht sich letztendlich um das, die dreht sich um das südafrikanische Team. Ah ja, cool. Und da spielt im, ich glaube im Viertelfinale hat Südafrika gegen Frankreich gespielt, so, also maximale Stimmung in Paris im Stade de France. Und dann gab es diese Situation, wo die Mannschaft von Südafrika ins Stadion einläuft, dann stehen die Mannschaften da und dann hat jeder der südafrikanischen Spieler gesagt, so, boah, dann haben die angefangen, diese Nationalhymne von Frankreich zu singen. Und es war so brutal laut, das habe ich noch nie in einem anderen Stadion erlebt. Aber, und jetzt kommt das Spannende, dann gab es einen Switch in der Doku, wo man gesehen hat, dass in den Tagen davor die Mannschaft sich darauf vorbereitet hat und der Trainer während jeder einzelnen Trainingseinheit mit so einer riesen Speakerbox den Spielern auf dem Platz hinterhergelaufen ist und die ganze Zeit die Marseillaise, so die Nationalhymne von Frankreich, auf voller Lautstärke gespielt hat, sodass die einfach voll präsent für die ganzen Spieler die ganze Zeit ist. Und deswegen waren die Südafrikaner in dem Moment, haben die das zwar krass wahrgenommen, aber sie waren nicht überwältigt davon, weil sie sich quasi so krass schon mental darauf vorbereitet hatten.
Ja, das ist krass, das ist cool. Das ist echt gut. Ja, hätte man, also ich habe es nicht mit Kopfhörern oder so geübt. Es ist halt auf dem Wasser auch immer ein bisschen ja komplizierter im Wildwasser. Aber ich habe es halt einfach mit ganz normal meditieren. Und das denke ich, das hilft schon, das Außen so ein bisschen außen zu lassen und nicht, ja, dass man wirklich, wirklich bei sich bleibt.
Deko. Nimm uns mal gedanklich noch ein bisschen mit kurz in deine Gefühlswelt nach deinem Finallauf bei den Olympischen Spielen in Paris. Was ist da in dir passiert?
Das war tatsächlich echt krass. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich eine Perfektionistin bin und eigentlich immer diejenige war auch irgendwo, die mich selbst immer am ehesten kritisiert. Und jeder Perfektionist sieht in diesem Lauf einen großen Fehler, den sehe auch ich. Und dementsprechend dürfte ich gar nicht irgendwie happy oder so sein. Aber ich kann eins sagen, ich war tatsächlich wirklich, also klar, in mir ist eine Welt zusammengebrochen, definitiv im ersten Moment. Oder beziehungsweise wenn ich schwarz auf weiß Platz 11 lese, das tut weh. Definitiv. Aber wenn ich die ganze Situation, das ganze Setting so ein bisschen betrachte, dann hatte ich irgendwie einfach nur das, ein gutes Gefühl und habe gesagt, boah, ich kann stolz auf mich sein. Ich bin mit dieser Situation gut umgegangen. Ich stand da oben am Start. Ich war ready to go. Und ich habe alles getan, was getan werden musste. Sprich, ich bin in einem olympischen Finale, in dem ich alles gegeben habe. Das heißt, ich bin irgendwo auf Gold gefahren und wer auf die Medaillenränge fährt, der muss irgendwo ein Risiko eingehen. Und gerade wenn du als, ja, irgendwo doch als letzte Sportlerin da oben stehst und alle anderen schon gefahren sind und du genau weißt, welche Zeiten da gerade gefahren wurden, weil das kann man nicht ausblenden, bin ich ehrlich, man hört das immer mal wieder. Es wird ja die ganze Zeit betont, welche Zeit hier gerade die führende ist. Da bin ich schon auch ich war wirklich einfach nur stolz auf mich, dass ich da oben in der Startbox stand, ruhig geblieben bin, völlig bei mir war und die ganze Sache einfach in Angriff genommen habe. Ich bin auf Risiko gegangen und wenn ich nicht auf Risiko gegangen wäre und im Endeffekt Siebte geworden wäre, dann boah, da wäre ich sauer auf mich gewesen, glaube ich. Dann hätte ich mir nur gedacht, boah, shit, warum hast du nicht alles gegeben? Warum bist du da, hast du da zurückgezogen? Warum bist du nicht, hast du nicht die Linie gecuttet oder das Bestmögliche versucht rauszuholen? Und das habe ich probiert, ich habe es probiert und dann, wer riskiert, der kann verlieren, aber wer irgendwie nichts riskiert, der... Man sagt es ja immer so schön, der hat schon verloren, weil er es gar nicht erst probiert hat, da ganz oben zu stehen. Und deswegen kann ich mir keine Vorwürfe machen. Es war ein Mühe zu viel, minimal zu viel. Shit, ja, ich könnte mir einen Arsch beißen, definitiv. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich bin keine Maschine. Ich kann jetzt hier nicht einmal kurz auf den Knopf drücken und sagen, Beast Mode läuft jetzt. Sondern nein, ich muss selber das Maß finden zwischen Risiko und Kontrolle. Es war ein Ticken too much auf der Seite des Risikos. Ein kleines bisschen mehr Kontrolle im unteren Bereich hätte mir gut getan. Aber hätte, wenn und aber, am Ende sind es Millimeterchen. Auf dem Niveau sind es Millimeter. Also, und es sind ganz, ganz viele Komponenten, die im Endeffekt eine Rolle spielen. Also beispielsweise schon allein der Winkel des Boots, nur der Winkel, minimal, hätte einen großen Unterschied gemacht. Der Winkel des Paddels oder das Boot anheben. Also es gibt ganz viele Komponenten und jede einzelne Komponente hätte einen großen Unterschied machen können. Aber das ist Spitzensport, das ist Leistungssport. Darauf kommt es an, dass alles irgendwo im richtigen Moment, im entscheidenden Moment alles zusammenzubringen. Und das hat bei mir in großen Teilen des Laufes sehr gut funktioniert. Leider an einer Stelle nicht. Und die Stelle wurde dann leider mit ja quasi der Höchststrafe bestraft. Ja, ärgert mich natürlich immer noch.
Auch so, es wäre dir unabhängig von dem, sag ich mal, Ärger, der da vielleicht ein Stück weit immer noch da ist, wenn du darauf zurückschaust, glaubst du, es wäre dir schwerer gefallen, mit der Situation umzugehen, wenn da in deiner Wohnung nicht schon eine Goldmedaille von Tokio hängen würde?
Das ist eine Frage, die mir schon öfter gestellt wurde, tatsächlich. Und ich muss, glaube ich, tatsächlich sagen, ja, ich glaube, es wäre mir schwerer gefallen, damit umzugehen. Weil irgendwo, was schon so ein bisschen schade ist, in der Außenwahrnehmung sind Olympische Spiele gefühlt das Einzige, was zählt. Hat man so immer das Gefühl, weil die mediale Berichterstattung, das passiert alles nur bei den Olympischen Spielen. Alles andere passiert gefühlt im Dunkeln. Man wird ja mit Kanuslalom fast nicht gesehen. Also 3 Jahre lang gar nicht gesehen. Dann kommen Olympische Spiele, zack, einmal kurz auf der Bildfläche. Man bekommt positives Feedback, weil es ja doch eine sehr actionreiche Sportart ist und doch auch sehr, sehr spannend ist. Und ja, aber diese Welle der medialen Berichterstattung, die flacht dann ziemlich schnell auch wieder ab. Und dementsprechend wird man ganz, ganz schnell nur auf Olympische Spiele reduziert. Und da bin ich natürlich schon froh, dass ich da trotzdem jetzt was vorweisen kann, was irgendwie auch der restlichen sportlichen Karriere, die ja leider medial eher untergeht, gerecht wird irgendwo.
Lass uns da nochmal ganz kurz ein bisschen drauf eingehen, weil du hast natürlich am Anfang auch schon gesagt, mit deiner Sportart wird man jetzt auch nicht reich. Auf der anderen Seite, man wird 3 Jahre potenziell lang nicht gesehen, um dann mal einmal auf die Bühne der Welt so ein bisschen zu treten und dann auch wieder zu verschwinden ein Stück weit. Was macht das mit dir als Sportlerin, gerade vielleicht auch im Vergleich zu den Sportarten, die permanent gesehen werden?
Also ich glaube, generell ist es schon auch so, dass ich mich... Also natürlich super schade. Wir hätten alle gerne mehr Aufmerksamkeit und natürlich wäre es auch toll, wenn wir ein bisschen mehr verdienen würden mit der Sportart. Definitiv, das würden wir uns alle irgendwo wünschen und wäre wahrscheinlich auch irgendwo auch wichtig. Allerdings schon auch so, dass es mir immer wieder zeigt, ich mache das hier, weil ich es liebe, weil ich einfach eine ganz, ganz große Leidenschaft dafür habe und ich mache das nicht des Geldes wegen. Und ich glaube, am Ende ist es doch irgendwie schon auch so, dass das auch irgendwo zeigt, wer wir sind, also wie wir etwas machen und nicht, wofür wir etwas machen. Und vielleicht kann man sich in dem Aspekt dann doch von anderen Sportarten, die da etwas mehr vom Kuchen abbekommen, dann zumindest in dem Punkt irgendwo ein bisschen hervorheben.
Glaubst du, dass das vor allem was ist, was dir hilft, besser mit der Situation oder entspannter mit der Situation umzugehen? Oder ist das auch was, was in deiner Wahrnehmung so von außen auch gesehen wird, dieses wie du es tust im Vergleich zu was du tust?
Ich hoffe, dass man es sieht, dass ich da einfach ganz viel Feuer habe und dass es eine Leidenschaft ist, dass es mir Spaß macht, dass es mir, also es macht mir einfach Bock, an mir zu arbeiten, irgendwie Herausforderungen zu suchen und an meinen technischen Fähigkeiten zu arbeiten und das Beste aus mir rauszukitzeln. Und ich habe einfach riesengroßen Spaß daran und ich hoffe, dass man das auch von außen sieht. Und natürlich, mir hilft das sowieso. Weil ansonsten würde ich wahrscheinlich hier schon lange nicht mehr sitzen. Ich hätte es mit Sicherheit nicht zu Olympischen Spielen geschafft. Und also das Wintertraining, das ist knallhart bei uns. Also wir sind bei minus 10 Grad, sind wir da draußen und haben halt Eiszapfen am Helm. Und das macht man, glaube ich, ja, auch nur, wenn man darauf Bock hat. Ansonsten, oder wenn man halt eben gut damit Geld verdient. Aber das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Also klar, ich bin Spitzensportlerin der Bundeswehr und bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Unterstützung habe, weil ohne die Bundeswehr würde das Ganze sowieso nicht funktionieren.
Bedeutet das für dich im ganz extremen Fall, sagen wir mal, selbst wenn es nicht alle 4 Jahre diesen einen Moment geben würde, wo du gesehen wirst oder wo eure Sportart gesehen wird, dass du trotzdem damit okay wärst, also wirklich komplett im Dunkeln zu sein?
Also es ist eine schwierige Frage, muss ich sagen. Einerseits vielleicht schon, aber andererseits so komplett im Dunkeln, das wäre auch unfassbar schade. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, zu zeigen, hey Leute, wir haben auch andere Sportarten außer Fußball. Und für die Kinder ist es halt unglaublich wichtig, dass wir die Vielfalt des Sports so ein bisschen mal auf die Bildfläche bringen. Weil vielleicht hat nicht jedes Kind Bock auf Fußball, aber vielleicht findet es eine Leidenschaft in irgendwas anderem und wird dann dadurch irgendwie bewegt, Sport zu machen. Weil Sport ist wichtig für das Individuum, aber auch für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt. Und ich glaube, dass wir theoretisch alle davon profitieren können, wenn wir eben auch andere Sportarten mal so ein bisschen mehr noch ja der Gesellschaft auch vielleicht präsentieren, zu zeigen. Nicht nur alle 4 Jahre.
Ist das so gesagt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich so diese Olympiazeit sehr präsent ist und sozusagen nach außen hin sieht man jetzt, sag ich mal, mit Blick auf deine Karriere immer Ricarda Funk, die Olympiasiegerin von Tokio. Wenn wir mal darüber hinausgehen und mal die Medaillen ausblenden, auch basierend auf dem, was du gerade gesagt hast, wenn der Punkt kommt, wo du deine Karriere beendest, was sollen die Leute von dir und deiner Karriere mitnehmen, abgesehen von den Medaillen, die du gewonnen hast?
Ich würde sagen, ich hoffe, dass die Leute mitnehmen werden, dass es sich lohnt zu träumen und dass es sich lohnt, für seine Träume sehr, sehr hart zu arbeiten. Und ja, ich hoffe, dass ich irgendwo dann, wenn ich irgendwann mal aufhören sollte, dass ich als irgendwie diejenige in Erinnerung bleibe, die mit ganz viel Leidenschaft und Herz an die ganze Sache herangegangen ist. Und noch hoffe, dass das irgendwo vielleicht auch die Kids dann doch auch irgendwo inspiriert. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn man hinfällt, auch wenn ich jetzt schon wieder hingefallen bin und es fällt mir. Ja, das ist immer so leicht gesagt, aufstehen und Krönchen richten, ne? Aber wenn man selber in der Situation ist, ist es dann immer nicht ganz so leicht umzusetzen. Aber ja.
Hast du, das ist so die letzte Frage, glaube ich, dazu, hast du ein Team um dich, das dich dann immer wieder daran erinnert, aufzustehen und die Krone zu richten? Oder beziehungsweise wer sind die Menschen in deinem Team, die dich daran erinnern?
Also, klar, ist natürlich das ganze Betreuerteam, aber vor allem auch Familie und Freunde. Da habe ich ja ein ganz, ganz tolles Umfeld, die jederzeit für mich da sind und ja, die mich lieben, so wie ich bin, egal ob jetzt der Erfolg da ist oder nicht da ist. Die mich als Person sehen und nicht nur als die Sportlerin, als die Olympiasiegerin. Ich bin ja auch noch viel, viel mehr. Als, ja, die Kanutin.
Das ist, glaube ich, definitiv in den letzten fast 60 Minuten mittlerweile hier klar geworden. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich, Ricarda. Ich könnte, glaube ich, noch locker hier 1-2 Stunden mit dir quatschen, weil es super, super viel Spaß macht. Wir haben hier so eine kleine Tradition im Podcast, dass immer der letzte Podcast-Gast hinterlässt am Schluss eine Frage für den nächsten Podcast-Gast. Das heißt, du darfst später dir dann auch noch Gedanken machen, okay, was ist eine Frage, die du mitgeben willst an die nächste Person, aber erstmal gibt es deine Frage sozusagen von deinem Vorgänger oder deiner Vorgängerin und die lautet, wenn du nochmal in der Zeit zurückreisen könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
Ja, eigentlich glaube ich ganz, ganz viel, was ich hier eben auch schon erzählt habe. Besonders der Punkt negative Gedanken. Und dass man vielleicht auch in all den negativen Dingen irgendwie doch immer was Positives findet. Und dass positiv denken uns viel, viel weiterhilft als negativ. Ja.
Danke dir fürs Teilen. Und ja.
Ja, ich könnte noch so viel mehr sagen wahrscheinlich, aber dann wird es sich noch 100 Jahre dauern.
Okay, alright. Dann ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke dir für deine Offenheit. Ich glaube, da waren super, super viele Dinge dabei, wo jeder für sich auch für seine eigene Journey was mitnehmen kann. Und ja, von daher super dankbar, dass du hier am Start warst und wünsche dir natürlich erstmal weiterhin alles, alles Gute.
Ja, vielen herzlichen Dank. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht, ja.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung da lässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.